Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandard-Podcast. Heute die Nummer 127 mit Sascha Postner und
Silvia Egger. Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Maciejewski.
Ja, heute tendenziell eher ohne David, denn wir sind zu zweit im virtuellen Skype-Studio. Hallo Silvia, schön, dass du dabei bist. Wir wollen heute mal eine Sendung machen zum Thema Accessibility-Tests mit der Web-Developer-Toolbar. Zu dem Thema hattest du ja auch im Webkrauts Adventskalender schon einen Artikel veröffentlicht und ich habe dich als Expertin dafür wahrgenommen. Stimmt das?
Naja, ich will es dann hoffen, ne?
Ich denke, das hoffen wir jetzt einfach alle.
Ich fand es ein bisschen schade. Ich wusste nicht, dass beim Adventskalender doch mehr Platz gewesen wäre, ne? Weil ich habe nachher eher dann so von Leuten eine Rückmeldung bekommen, dass es alles zu knapp war, ne? Ja, weil ich habe mir drei Themen nur ausgesucht, aber die da hätte man natürlich viel weiter ins Detail gehen können. Aber ich habe gesehen, die anderen hatten da doch etwas mehr Raum sich genommen, aber ich dachte, es muss knapp sein und deswegen ist es ein bisschen schade. Deswegen ist die Gelegenheit jetzt gut, dass wir ein bisschen ausführlicher darüber reden, ne?
Das stimmt, also wahrscheinlich benutzt ja jeder Zweite die Web-Developer-Toolbar, zumindest auf dem Browser, den er selber, auf dem er entwickelt. Aber ich habe schon allein in deinem kurzen Artikel so ein paar Sachen kennengelernt, wo ich dachte, ah, das ist, das war mir auch noch nicht so ganz klar, gerade im Bezug auf Barrierefreiheit. Und da können wir uns ja heute mal ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen.
Ja, es waren zwei Ideen, warum ich mich entschieden habe, diesen Artikel zu schreiben. Einerseits gab es natürlich Vorläufer, die sich damit auch schon beschäftigt hatten. Die versuchte ich natürlich ein bisschen auszuboten, indem ich versucht habe, diese Toolbar etwas mir genau anzusehen und zu gucken, was kann man kombinieren und nicht immer nur Punkt für Punkt abzuarbeiten, ne?
Ja.
Und die zweite Idee war halt gewesen, dass man einfach mal hingeht und überlegt, gut, es gibt, also es wird, wir werden heute auch noch drüber reden, es gibt Alternativen, um Barrierefreiheiten zu testen mit Plugins. Aber ich habe mir gedacht, gut, es will ja keiner irgendwie 15 Plugins haben, sondern er möchte vielleicht mit möglichst wenigen klarkommen. Und dann dachte ich mir, gut, die Web-Developer-Toolbar, wie du eben sagst, verwendet wahrscheinlich jeder. Und zumindest jeder, der entwickelt. Und da kann man mal gucken, was kann man damit schon regeln. Ne? Das ist natürlich nicht alles. Aber ich dachte mir, da könnte man möglichst viele Leute einfach auch an das Thema ranbringen.
Das ist wahrscheinlich eine sehr geschickte Idee, tatsächlich. Ja. Und im Gegensatz zu vielen externen Tools, die jetzt nicht auf Browser-Plugins basieren, kann man sie auch easy installieren und sie hat halt keinen administrativen Aufwand dabei.
Genau, und ich meine natürlich, wenn man eine Webseite gänzlich testen will, muss man auch Screenreader-Tests machen, ja, und so weiter. Genau. Ne? Also darüber geht's, darum geht's jetzt gar nicht, sondern es geht darum, was kann man ist quasi im Übergang von Webstandards zur Barrierefreiheit einfach mit der Web-Developer-Toolbar schon regeln, was kann man schon optimieren. Und dafür ist die wirklich geeignet. Ich habe das im Vergleich, da kommen wir heute ja noch dazu, mit diesen anderen Plugins durchaus gesehen, dass die ziemlich gut im Mittelfeld liegt. Ne? Ja, es gibt wenige Plugins, die noch besser in dieser Form optimieren. Ne?
Ja.
Das konnte ich ganz gut feststellen.
Gut, dann steigen wir mal ein. Zunächst muss ich, das höre ich jetzt schon mal so zwischendurch, höre ich mich mal selber. Ich vermute, dem einen oder anderen Hörer wird das auch erfahren. Das liegt daran, dass du tatsächlich kein Headset jetzt zur Hand hast. Mhm. Aber ich versuche mal leise zu sprechen und das sind ja im Zweifelsfall ein bisschen lauter zu regeln. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr stört beim Hören, beim Autofahren oder wo ihr auch immer gerade Technikwürze hört. Okay, ich werde heute nicht so viel mit Jingles rumhantieren, weil ich einfach Schwierigkeiten habe, die anzustoßen, weil ich die irgendwie noch nicht so richtig in meinen neuen Rekorder reingezogen bekomme. Aber ich versuche jetzt einfach mal ein passendes Jingle. Wenn es das Outro ist, dann entschuldigt das bitte.
Das Thema.
Yeah, es hat funktioniert. So, das Thema. Genau, steigen wir ein. Womit möchtest du anfangen? Möchtest du erst über Alternativen sprechen oder direkt über die Toolbar selbst?
Nee, ich denke, die Alternativen, die passen am Schluss besser,
Okay.
ne? Weil dann haben wir einfach auch schon ein bisschen Rüstzeug uns angeeignet. Ich fand es eben ganz interessant, am Anfang überhaupt mal zu gucken, weil Web-Developer-Toolbar, vielleicht soll man den Leuten auch sagen, was wir wirklich damit meinen,
Ja.
ne? Weil es gibt ja diverse ähnliche Toolbars, die für andere Browser genauso heißen, ne? Also wir sprechen, wenn wir jetzt davon sprechen, von der Erweiterung für Firefox, ne? SeaMonkey, Flock, was auch immer, ne? Aber es gibt ja auch eine für den Internet Explorer, die kennen wir leider auch alle leidvoll.
Genau.
Und es gibt sogar eine für Opera, die tatsächlich auch Web Developer Toolbar heißt. Ich glaube, nur bei Safari heißt die irgendwie anders. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie die heißt.
Ja.
Und aber die für den Internet Explorer hat sehr viele Dinge natürlich auch, ne? Aber ist es halt tatsächlich echt ein schwierig zu bedienendes Teil. Du hattest es ja auch schon angesprochen.
Ja, das ist richtig. Also ich benutze sie auch eigentlich hauptsächlich nur, um das Dokumentobjekt zu inspizieren, wollte ich sagen, ja. Weil die ganzen anderen Funktionen, die einem halt so an der Firefox-Variante oder eben an deren Derivaten so gut gefallen, die sind da halt einfach nicht so schön implementiert, wenn überhaupt.
Das war jetzt auch ein Ton. ja, also wir sprechen über die Erweiterung für Firefox. Die gibt es ja dann auch überhängend. Also jetzt ist es bei mir auch schon. Und ich fand es sehr interessant, dass wenn man guckt, ne, dass schon etliche Leute versucht haben, für die Barrierefreiheit mit dem Tool tatsächlich zu arbeiten. Interessant ist, ich meine, da brauche ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil da gehen wir ohnehin noch ins Detail. Aber interessant fand ich, zum Beispiel 2005 hat da jemand schon einen ziemlich langen Artikel dazu gemacht. Der hat gesagt, ja, wie testet man Accessibility mit Firefox und diesem Plugin? Und da kann man sehr gut erkennen, dass zum Beispiel das Thema Layout-Tabellen überhaupt noch kein Thema war, ne? Also da steht dann nur ganz kurz da, okay, Linearisierung, das habe ich ja auch lange nicht verstanden, was eigentlich das bedeutet, Linearisierung. Das heißt, es werden alle Inhalte einfach linear dargestellt und dadurch kann man gut erkennen, ob zum Beispiel bei Layout-Tabellen der Fluss, der Lesefluss oder der Inhaltsfluss einfach völlig unterbrochen ist, weil Layout-Tabellen machen ja tatsächlich was anderes als eine Semantik.
Yep.
Und aber da wurde einfach nur geguckt, okay, ist es einigermaßen lesbar? Während 2006 hat es einer gemacht und der hat dann halt tatsächlich gesagt, okay, man müsste aber schon schauen, gibt's überhaupt Layout-Tabellen? Und wahrscheinlich gab es vielleicht auch, da müsste das historisch tatsächlich mit der Toolbar nachvollziehen, da gab es dann auch schon die Möglichkeit, Tabellen hervorzuheben. Vielleicht gab es die auch 2005 noch gar nicht. Also das muss ich natürlich gestehen, dass ich jetzt nicht die verschiedenen
Ja,
Versionen
also es ist ja auch keine geschichtliche Aufarbeitung der Web-Developer-Toolbar, sondern das, was wir jetzt haben, ist halt einfach das, womit wir arbeiten.
Ja, und ich fand es auch interessant, also das habe ich leider irgendwie immer wieder gelesen, wohl in den letzten Jahren, dass es sowas wie einen Speedcheck auch gegeben hat mal, aber der ist irgendwann in den Versionen irgendwie rausgenommen worden, das wäre nicht uninteressant heute wieder. Also es gibt ja nur diese Funktion, wo man gucken kann, wie groß die Seite insgesamt ist, ne? Wo man eben sieht, welche Einzelteile halt wie groß sind. Aber da gab es seinerzeit wohl auch einen Speedcheck und der war sehr beliebt, aber der wurde dann irgendwie entfernt, keine Ahnung, den gibt es heute nicht mehr.
Okay, also
Das ist
was ich halt kenne,
historisch.
ist halt tatsächlich unter Tools diesen Speed Report, aber das ist ja irgendwie über einen externen Dienstleister. Weil ich wusste gar nicht, dass es tatsächlich noch die Möglichkeit gibt, die Größe der Elemente zu sehen. Ich benutzte einmal dieses Y-Slow für diese Firebug-Extension.
Nee, das gibt's unter Informationen, Seiteninformationen anzeigen. Nee, das war's nicht. So geht's mir, wenn ich jetzt mal was suche
Page Informations oder sowas? Nee.
hier. Informationen, Dokumentengröße anzeigen.
Ja, ich habe das natürlich hier alles jetzt hier gerade noch auf Englisch, aber View Documents, Tatsache.
Ja, und da sieht man wirklich eine ganz gute Übersicht. Ne? Also Grafiken ist aufgeteilt nach Grafiken, Objekten, Skripten und Stylesheets. Und gerade Skripte und Stylesheets ist heutzutage sehr interessant. Also gerade wenn eben die ganzen JavaScript-Bibliotheken genutzt werden, da sieht man immer, wo die großen Prozente irgendwo, die großen
Ja.
KBs irgendwie dann landen. Ne? Also das fand ich ganz gut.
Schön,
Das
dass
ist jetzt
ich auch schon jetzt schon was gelernt für mich alleine. Also,
ja,
okay.
ich meine, das ist nicht unbedingt jetzt für die Barrierefreiheit so super wichtig, aber insgesamt für die Optimierung ist es nicht schlecht.
Ja.
Aber da gab es wohl offensichtlich früher die Option auch, eben die Geschwindigkeit oder die Speed anzuzeigen, aber das ist wohl nicht mehr vorhanden. Und ja, 2007 gab es da noch einen Artikel, der ist ziemlich lang, der orientiert sich absolut nach dem WCAG 1.0. Der ist wirklich auch so, nach den Punkten kann man gucken, also da stehen die einzelnen Punkte des WCAGs, ne, des barrierefreien Gesetzes, und daneben, was die der Web-Developer-Toolbar damit irgendwie machen kann. Das fand ich schon ziemlich ausgefeilt. Aber ich möchte es jetzt nicht wiederholen, weil im Grunde sind es immer die gleichen Bereiche, die gleichen großen Bereiche wie Farben, Grafiken, Überschriften, Tabellen, Formulare. Also das sind eben die großen Bereiche, die eben zu testen sind. Und das wiederholt sich. Ich habe dann in meinem Artikel ja dann letztes Jahr eben rausgesucht, die Überschriften, die Datentabellen und die Farben. Na, und das orientiert sich halt, wir haben ja eine andere gesetzliche Vorgabe hier noch immer, das BTV, das ist auch stark umkämpft. Ne? Es gibt ja die große Fraktion, die möchte, dass wir uns auch nach dem WCAG 2.0 jetzt dann irgendwie richten, gesetzlich muss gucken, man muss sehen, was sich daraus entwickelt. Ich fände es auch besser, wenn wir eine einheitliche Gesetzgebung hätten, aber gut, damit haben wir ja weniger irgendwie zu tun dann, ne? Um sowas zu entscheiden.
Naja, zu entscheiden nicht, aber wir sind ja dahinter naja, Nutznießer oder halt die Notleidenden. Ich hatte jetzt gerade tatsächlich den Fall, dass ich auch für eine städtische Einrichtung eine Webseite machen musste und die Leute so unglaublich schlecht informiert waren, die dafür zuständig sind quasi, und ich dann auch gefragt habe, wie das denn jetzt hinterher gecheckt wird und kontrolliert wird. Und es wurde mir halt immer wieder nur gesagt, was ich zu tun habe. Hinterher kontrolliert hat niemand. Also es war auch sehr schwierig, den Leuten dann gewisse Dinge, also ich glaube auch, dass das Verständnis für gewisse Regeln gar nicht da war. Also denen zu erklären, ja, ich weiß schon, was das heißen soll mit die Textgröße soll vergrößerbar und also ne, soll anpassbar sein. Aber ich habe es jetzt hier so und so und so umgesetzt, und dann kam dann immer nur, ja, wie ist uns eigentlich egal, Hauptsache sie machen das. Das ist
Oh Gott.
ein bisschen furchtbar, ganz, ganz schlimm,
Aber
aber.
so ein städtischer Anbieter sollte eigentlich schon mehr wissen, ne? Also ich meine, gerade die müssen ja barrierefrei sein, ne?
Ja, vor allen Dingen war es auch, es ist jetzt noch nicht mal irgendwie eine kleine Stadt im Sauerland, sondern es ist schon eine mit ganz vielen Millionen von Einwohnern, wo man sich dann so gedacht hat, warum hat man da irgendjemanden an diese Stelle gesetzt, der überhaupt damit vorher scheinbar noch nie, also der überhaupt keine Ahnung hat, sondern wahrscheinlich, wir müssen jemanden versetzen, der hat zwar keine technische Ahnung, aber egal, da ist eine Stelle frei, super. Ist ja
Naja,
aber das,
okay. Wollen wir das nicht vertiefen?
genau, wir schweifen ab.
Genau.
Okay.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie wir das jetzt genau machen sollen. Sollen wir jetzt einfach Themenbereiche durchgehen? Ich könnte dann teilweise vergleichen zu anderen Tools, was die besser machen oder was die schlechter machen oder überhaupt wie man da jetzt damit testet und die einzelnen Bereiche durchtestet. Ich weiß auch nicht, wie wir genau das angehen sollen.
Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also, wir haben ja hier vorliegen, quasi hast du ja so ein bisschen die Themen zusammengetragen. Wenn wir da einfach mal so ein bisschen das durchbuchstabieren, dann kann man das, glaube ich, am besten nachvollziehen. Nochmal der Hinweis, natürlich auch die Links auf die Artikel, die Silvia gerade angedeutet hat, die packen wir natürlich in die Shownotes. Könnt ihr dann jederzeit nachlesen und vielleicht dort euch nochmal ein paar Zusatzinformationen holen. Aber wir hoffen, dass wir das jetzt auch intensiv genug behandeln können.
Ich meine, vielleicht können wir ja gleich mal mit den Schwachstellen anfangen, weil die sind natürlich am prägnantesten. Die merkt man irgendwie sofort, was die Toolbar halt nicht ist. Ne? Also ich glaube, es kam auch immer wieder, dass sie kein Live-Editing-Tool ist. Ne? Also dass man hingeht und sagt, gut, irgendwas stimmt jetzt hier nicht, jetzt verbessere ich das. Ne? Also dafür ist sicher Firebug besser geeignet, ja, um eben Sachen auch mal einfach schnell anzupassen und zu gucken, ob das dann irgendwie hinkommt. Es ist tatsächlich mehr ein Tool, um etwas zu testen, ne? Um zu sehen, aha, das ist die Struktur, was kann ich mit der Struktur jetzt machen, ne? Und ich muss sie dann quasi ändern, aber nicht mit dem Tool selbst. Es gibt zwar ein CSS-Tool, das ich eigentlich auch nicht nutze, weil ich halt Firebug nutze, aber angeblich gibt es Leute, die auch auf dieses Tool schwören, von der Web-Developer-Toolbar. Aber im Grunde ist es mehr so ein Tool, um etwas anzuzeigen, ne?
Das
Um
stimmt.
einfach Strukturen anzuzeigen. Und um Sachen eben in einer Webseite zu machen, zu deaktivieren oder zu verändern, ja, aber nicht in dem Sinn, dass man wirklich da live reinhackt und irgendwas macht, ne? Dafür ist Firebug eindeutig das bessere Tool. Was nicht gut funktioniert, sind Farben. Also da gibt es einfach ganz wenige Optionen in der Toolbar, was ja tatsächlich auch ein schwieriges Thema ist in der Barrierefreiheit, wo die meisten Leute auch irgendwie Schwierigkeiten damit haben, weil das hat sich jetzt auch mit der neuen Gesetzgebung wieder geändert, wie genau das Kontrastverhältnis sein muss oder das Farbverhältnis sein muss. Und da gibt's einfach andere Tools, die besser sind, ne? Also deswegen bei Farben habe ich auch in meinem Artikel im Grunde nur diese, aber auch eine sehr schwerwiegende Funktion aktiviert, nämlich Farben der Webseite deaktivieren. Das macht man unter Deaktivieren, Farben der Webseite deaktivieren. Und das habe ich heute auch mal spaßeshalber gleich mal an den Bienenpreisträgern getestet. Weil es gibt eben die Option, dass eben wichtige aktive Zustände in einer Webseite, damit man genau weiß, wo man ist, nicht allein durch Farben gekennzeichnet sein dürfen. Und zum Beispiel Darmkrebs.at, was ja eine goldene Biene bekommen hat, hat es eben nicht gemacht. Also wenn man da in der Navigation etwas weiter voranschreitet, also vor allem in den Unterebenen, wird alles irgendwie über Farben geregelt und sind die Farben weg, weiß man nicht, wo man ist. Okay, man kann den Breadcrumb nachlesen und so, ja, aber das ist eigentlich nicht gedacht. Sollte jeder Zustand auch ohne Farben gekennzeichnet sein. Und das ist eben, finde ich, so ein richtiges Mörderinstrument, Farben der Webseite deaktivieren. Das macht mir immer recht Spaß, das zu machen, weil da sieht man eben sehr stark, wie die Leute noch immer auf Farben irgendwie sich orientieren, ne?
Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn irgendwie, hast du ein Tool, das du nutzt, was das angeht, was zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, Bilder ein bisschen mehr zu behandeln? Also, weil ich habe das jetzt schon öfter gemacht und dann werden halt teilweise, ich weiß, ich habe es noch nicht so genau durchstiegen, was da jetzt abgeschaltet wird und was nicht, aber ich denke, Bilder, die halt richtig eingebaut werden, die bleiben natürlich farbig. Ich glaube, nur Hintergrundbilder werden mit abgeschaltet. Kann das sein?
Genau, also diese Option macht tatsächlich alles, was Farbe ist, weg und damit auch die Hintergrundbilder weg. Ne? Nee, also Farben, da mache ich eigentlich immer irgendwie von Schussi Studio die Accessibility Toolbar. Ne? Die hat halt die Möglichkeit, genau anzuzeigen, wie die Kontraste sind, ne? Nach dem Verhältnis, was es erfüllt, was es nicht erfüllt, auch schon nach dem neuen WCAG 2.0. Das ist einfach absolut die bessere Wahl, wenn es wirklich darum geht, dass man sämtliche Farben einer Webseite einfach gegenchecken muss. Ne? Also damit scheitert man natürlich bei der Web-Developer-Toolbar, aber ich denke, soweit ich das nachgelesen habe, versuchen Sie, weil es gibt eine To-Do-Liste bei der Web-Developer-Toolbar und da steht tatsächlich als To-Do-Punkt View Color Contrast Information. Ich denke, der möchte das gerne noch ausbauen. Ne? Also das ist wahrscheinlich schon bei mehreren Leuten irgendwie angemerkt worden, dass das doch ein Wunsch wäre. Aber ich fürchte, man sollte dieses Tool halt auch nicht extrem aufbauen. Ne? Also es bringt ja nichts. Also es gibt einfach spezialisierte Tools, die so ein sensibles Thema wie Farben und Kontraste dann einfach besser abarbeiten können. Ne? Aber trotzdem finde ich allein diese Sache, deswegen hatte ich das Einzelpunkt im Artikel eben behandelt, ich fand allein diese Sachen Farben der Webseite deaktivieren, fand ich dann einfach schon ziemliches Killer-Argument bei den meisten Seiten. Also man kann fast sagen, 90% der Seiten basieren einfach auf Farbe. Ne? Ich meine, das ist klar, wir sind ja im Web. Aber es geht ja darum, dass eben Farben tatsächlich eben nicht da sein können. Und da funktionieren die meisten Seiten einfach absolut nicht. Die zweite Sache sind Formulare, die sind auch so ein Schwachpunkt. Also ich finde das eher ziemlich unübersichtlich. Man hat die Möglichkeit, sich Formulare anzeigen zu lassen, aber da wird nicht viel angezeigt, das ist eher ziemlich rudimentär. Ich glaube, das war unter Informationen.
Ich habe hier, nee, ich hab hier direkt neben CSS gibt es doch tatsächlich vor,
Ach,
also hier,
Formulare, ja, genau.
kann ich das mal auf Deutsch umstellen hier, weil sonst
Nee, umstellen kannst du das so in der Form nicht. Du musst quasi dann die deutsche Version installieren. Also
Okay.
ich habe normalerweise auch die englische Version, aber nachdem ich den Artikel verfasst habe, habe ich halt die deutsche Version und seitdem halt nicht mehr deaktiviert, weil ich dachte, nun gut, wenn man einen deutschen Artikel schreibt,
Ja, klar.
vielleicht wäre es besser gewesen, doch die englische Version zu nehmen, weil es gab in den Kommentaren dann Beschwerden, dass die Leute nicht wussten, wie das in der Übersetzung dann heißt eigentlich alles.
Gut, dann kann ich das jetzt immer parallel sagen. Also in dem Fall heißt der Menüpunkt Forms. Klar.
Genau.
Genau, da gibt es halt ein paar, da gibt es halt ein paar Menümöglichkeiten oder gibt es halt ein paar Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann.
Ich muss mal gucken, ob ich jetzt gerade ein Formular hier finde. Müsste ja eigentlich unter Kontakt meistens eins sein, ne? Guck mal gerade mal bei Einfach für alle weiß ich das ja, wo das ist. So.
Ich bin natürlich gerade auf technikwürze.de und gehe mal auf das Kommentarformular.
Der erste Punkt ist Formulardetails einblenden und dann haben wir noch Formularinformationen. Das war, fand ich eben auch so merkwürdig, weil das ist überhaupt ein Problem der Developer-Toolbar, dass sie teilweise halt verschiedene Fenster bedient. Weil Formulardetails einblenden meint, dass du eben auf der Webseite irgendwelche Informationen erhältst, während Formularinformationen anzeigen dann irgendwie ein neues Fenster ist, wo man irgendwie interessante Informationen über das Formular erhält. Und diese zweite Seite, ja, finde ich ziemlich kryptisch. Aber witzigerweise, die anderen Tools machen das nicht viel anders. Ja, das sind ähnliche interessante Listen. Und ich musste jetzt erstmal überlegen, aha, ID, Name, Typ, Wert, Label und so. Ne? Man muss das halt da wirklich durchlesen. Da gibt es andere Tools, die da einen eindeutigen Vorteil haben, weil sie das Label zum Beispiel besser auslesen, weil hier sieht man tatsächlich bei einfachfüralle.de wird dann tatsächlich so ein Image-Icon, das im Label ist, wohl noch mit. Ne? Eigentlich wäre das Label ihre Nachricht, aber da steht dann noch Strong und irgendwelche ein Pflichtfeld-Icon und so weiter. Das ist ein bisschen schwierig zu lesen, finde ich. Ne? Auch die Sprachauszeichnung ist da und so. Außerdem bringt einem das jetzt so in der Zusammenstellung nichts. Das hat eher was Statistisches. Ne? Und es gibt, glaube ich, dann noch die Extension, welche war das, die das relativ gut konnte? War, glaube ich, die Firefox Accessibility Extension. Die hat auch so eine Übersicht, aber die hat zusätzlich auch noch quasi, die hat immer so einen lokalen Barrierefreiheit-Check mit bei und die zeigt dann an, wo irgendwelche Fehler sind. Ne? Also die würde dann, was sich beim Submit-Button anzeigen, wenn kein Label ist, dann wäre das rot markiert oder so. Das ist ein bisschen ausgefeilter. Ne? Also ich finde, das hat eher mehr so statistischen Zweck. Und die Anzeige selber auf der Seite finde ich halt auch so ein bisschen, ja, Labels werden ja nicht angezeigt, ne? Sondern nur im Grunde die Formularfelder. Und das bringt einem für den barrierefreien Check eben wenig, ja? Weil man eben gleich wissen müsste, aha, das sind jetzt keine Labels verbunden oder ähnliches.
Das
Ja?
bringt einem ehrlich so gut wie gar nichts, ja.
Genau, also außer dass man halt weiß, gut, da sind IDs vergeben und Namen und so weiter, aber die Felder sieht man so auch. Also wenn müsste diese Kombination mit diesem Extrafeld müsste in dieses auf die normale Seite eben verbunden werden, dass man gleich den Fehler sieht. Also das sind die Sachen, die halt einfach ein bisschen noch stiefkindmäßig irgendwie abgearbeitet sind, finde ich. Ich meine, was die Entwickler natürlich verwenden, ist diese Superfunktion, die aber mit der Barrierefreiheit jetzt wieder weniger zu tun hat, Formularfelder mit Feldwerten ausfüllen, ne?
Ja,
Das
das
ist
ist.
halt etwas, glaube ich, wo ich lange Zeit überhaupt nicht wusste, dass es das gibt, ne? Bis mich ein Programmierer darauf hingewiesen hat, komm, macht es doch so viel einfacher. Ne? Ich habe ja Jahre damit verbracht, immer diese Formularfelder auszufüllen.
Ja.
Also das wusste ich nicht, bis mich da jemand wirklich darauf hingewiesen hat. Ja, das waren jetzt die groben Schwachstellen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich meine, überproportional sind Grafiken belegt, ne? Also da kann man ja alles Mögliche damit machen. Entweder alle deaktivieren. Grafikanimationen finde ich auch einen interessanten Begriff, ob da jetzt animierte GIFs damit gemeint sind.
Ja, das
Also
habe ich
das
auch noch nie rausgefunden, ehrlich gesagt.
Das Problem ist immer die Übersetzungen, ne? Also teilweise merkst du schon, dass diese deutschen Übersetzungen etwas merkwürdig sind, dass man nicht so genau sagen kann, was damit wirklich gemeint ist.
Also im Englischen heißt es halt Disable Image Animations. Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass es halt, also ich würde jetzt auf GIFs
Ja, animierte GIFs, ne?
schließen.
Ja. Ja, weil Flash kann es nicht sein, weil Flash steht noch auf der To-Do-Liste. Ne? Also das wollen die dann wohl erst irgendwie in nächster Zeit hinzufügen. Wäre auch so eine Sache, die ganz gut wäre, wenn man das irgendwie könnte. Und ansonsten, das ist eine Sache, das ist mehr so die Handarbeit, dass man einfach alle Grafiken deaktiviert und guckt, ist die Seite überhaupt noch lesbar? Also das meiste, was die Leute halt, was ich in letzter Zeit wieder öfter gesehen habe, das ist ja auch so eine umstrittene Geschichte, dass der Header-Bereich immer ganz gerne in den Hintergrund gelegt wird. Also vollständig als Bild, ne? Also Logos und so weiter. Das Problem ist es, wenn Grafiken dann nicht greifen, weiß man nicht, auf welcher Seite man eigentlich noch ist, weil es steht weder irgendwie da, wen handelt sich's hier, ne? Wo bin ich? Was ist es da oben? Vielleicht ist die Navigation dann auch noch in Grafik, dann war es das irgendwie, ne? Und wenn dann noch die alte Attribute nicht gefüllt sind, dann ist es wirklich ein bisschen leer, ne? Also findet man auch bei großen Webseiten irgendwie. Das machen die meisten Leute wahrscheinlich, weil es layouttechnisch einfacher geht, Sachen in den Hintergrund zu legen, ne? Weil sonst müsste man ja mit absoluter Positionierung irgendwelche Sachen übereinander legen, ne? Ja,
Furchtbar.
aber ich meine, ja, also man müsste halt HTML-technisch ausgefeilt arbeiten, ne? Und das scheinen sich die Leute dann irgendwie zu sparen. Aber ich finde, da bin ich eindeutig der Meinung, Informationen, also wenn Sachen Informationen tragen, dann gehören die in den Vordergrund, ne, und nicht in den Hintergrund, weil dann passiert das eben nicht, wenn etwas nicht funktioniert, ne, weil du kannst ja einem Hintergrundbild kein Alt-Attribut zuweisen, ne, sondern das ist dann halt einfach weg, diese Information.
Ja, also ich finde es auch eine ganz unsägliche Geschichte, tatsächlich das Logo dann eben so mit in den Hintergrund zu verbauen. Das ist so mit das für mich der Standard, das halt oft packe ich sogar in H1-Tag quasi und dann halt zusätzlich meistens zum Alt-Tag sogar noch irgendwie ein im normalen Screen-Design beiseite geschobenen Container irgendwie. Ich habe tatsächlich jetzt öfter gesehen, dass dann, deshalb da zählt die Ausrede der Positionierung nicht, dass gerne das Logo mit in den Background verpackt wird und dann ein drüber ein absolut positionierter Div, quasi ein Link darüber, ein leeres A, ein leerer A-Tag platziert wird, wo ich so denke, warum habt ihr dann bitte nicht das blöde Logo
Ja.
gleich da reingepackt? Also sehr merkwürdig.
Ja, da werde ich auch noch einen Artikel dazu schreiben. Das ist bei mir unter barrierefreie Optimierungsanekdoten irgendwie eingegangen. Es gab ja, der große österreichische Jugendsender FM4 hat ja einen Relaunch gemacht. Und die Österreicher müssen ja alle barrierefrei sein und ich sollte mir das halt ansehen. Und die hatten eben genau solche Techniken gemacht. Die haben versucht, irgendwelche Logos, FM4-Sachen irgendwie in den Hintergrund zu packen und darüber haben sie dann irgendwas Verstecktes gelegt. Also es ist sozusagen eine Versteckorgie.
Ja,
Ja, ich
schön
meine.
um die Ecke gedacht, ja.
Ja, vor allem das Lustige ist das, dass der quasi Screenreader-User interessantere Informationen kriegt als der herkömmliche Nutzer. Und das fand ich dann schon grenzwertig. Ne? Also ich habe versucht, das mit den Leuten zu klären, aber die haben das nicht so ganz wahrgenommen, weil die waren, glaube ich, ganz, ganz, ganz von diesem System überzeugt. Ne? Aber ich habe gesagt, so natürlich müssen wir Sachen teilweise eben verstecken, ne? Oder aus dem Viewport hinausschieben, ne? Damit eben Screenreader-Nutzer einige Informationen erhalten, die eben für die semantische Strukturierung wichtig sind, ne? Damit sie sich zurechtfinden, aber nicht irgendwelche Zusatzinformationen, weil das Bild ja nicht da ist und dann kann er das nicht verstehen und darum geht es nicht. Das Bild muss für jeden verständlich sein und nicht, dass man dann anfängt, Versteckwüsten da zu bauen. Das war irgendwie sehr, sehr interessant. Aber ich bin da irgendwie eher nicht so auf Verständnis gestoßen, möchte ich das jetzt mal ganz wertfrei sagen. Ich sage immer so, Minimalismus ist auch in der Barrierefreiheit wichtig. Ne? Nicht, dass man anfängt jetzt für alle möglichen Gruppen, die vielleicht ein Problem mit einem Bild oder einem Text hätten, irgendwelche Konstrukte zu bauen. Ganz abgesehen von der Form, das zu Ende zu pflegen. Ne? Also ich möchte die sehen, die dann in 3 Jahren Spaß haben zu verstehen, warum hier dann irgendwelche Dinge stehen, die andere gar nicht sehen und so weiter. Ne? Also ich meine, wir haben ja alle dynamische Systeme, würde ich mal annehmen. Trotzdem. Schlimm.
Ja, in der Tat. Das kommt schon fast wieder daran, dass man unterschiedliche Versionen für unterschiedliche Gruppen hat und dann tatsächlich zwei unterschiedliche Webseiten pflegt. Also
Ja,
das.
das war ja diese große Diskussion, da schweifen wir jetzt natürlich schon wieder ab.
Ja, okay,
Da
genau. Zurück zum Thema.
Genau.
Okay.
Okay, wir hatten jetzt die Grafiken. Die Formulare hatten wir. Ja, wir könnten die Überschriften jetzt mal kurz besprechen.
Du hast gerade hier noch einen Punkt auf der Liste Schriftgrafiken eruieren. Das ist mir jetzt nicht ganz klar, was.
Ja, es ist halt, das war zum Beispiel auch der aktuelle Fall von FM4. Die hatten halt zum Beispiel so ein Teaser-Elemente, die waren zugeordnet gewissen Autoren, ne, die halt diese Teaser offensichtlich betreffen. Und da stand halt der jeweilige Name als Schriftgrafik. Abgesehen davon, dass dieser Name tatsächlich so klein und fusselig war, dass er mit ihm durchaus als normale Schrift hätte setzen können. Ja? Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. War das einfach so, dass eben Schriftgrafiken nicht skalierbar sind. Ne? Also die bleiben halt, wie sie sind. Ne? Okay, wir haben jetzt demnächst unseren Zoom und so und dann sind wir sowieso total glücklich. Aber es war einfach sinnlos, diese Schriftgrafiken da zu haben. Und wenn man die Grafiken deaktiviert, hatten die auch keinen richtigen Alttext. Ja? Also so, da war nichts drin richtig. So, da stand dann irgendwas von zu allen Artikeln von Hugo. Ja? Und das war natürlich Quatsch, weil die Grafik an sich besagt nur den Namen Hugo. Ja? Und ich habe versucht eben zu erklären, dass im Link das stehen müsste und nicht in der Grafik. Dazwischen wurde aber dann zwischen Link und Grafik wurde dann noch versteckt alle Artikel von Hugo. Das war ganz, ganz wilde Konstrukte. Und das kann man eben mit dieser Option auch, mit diesem Entfernen der Grafiken kann man auch ganz gut gucken, verschwindet auf der Webseite plötzlich einfach Text.
Ja.
Da kann man dann sehr gut sehen, oh, da werden sehr viele Schriftgrafiken verwendet. Ne? Ich meine, die Diskussion wird weitergeführt werden müssen, was tatsächlich mit dieser Schriftgrafikgeschichte passiert in nächster Zeit, weil wir ja tatsächlich diese Zoom-Funktionen jetzt haben, wo alles mitgezoomt werden kann. Aber ich denke, wir müssen immer noch davon ausgehen, dass diese Zoom-Funktion nicht alles lösen wird. Das müssen wir einfach gucken in der Zukunft, was das bedeuten wird, ne? Ob tatsächlich einige Probleme damit gelöst werden können oder ob wieder neue entstehen. Man weiß es ja nicht.
Wobei
Ne?
ich dazu sagen muss, dass ich zum Beispiel in letzter Zeit tatsächlich es schaffe, komplette Webseiten nur mit relativen Größen anzugeben und solche, also da zoomen dann halt auch bei der Textvergrößerung tatsächlich auch Bilder und Flash-Elemente und was weiß ich noch was alles mit, ohne diese neue Zoom-Funktion in Internet Explorer 8, nee, 7 gibt es das auch schon, genau, und Firefox und so, sondern das halt wirklich nur bei der Größenänderung dann halt alles mit skaliert. Aber nichtsdestotrotz ist, was ich hier eine ganz schöne Funktion finde in Bezug darauf, ist tatsächlich dieses Replace Images with Alt Attributes, also gegen die Alternativtexte austauschen.
Genau.
Und da sieht man dann nämlich auch schon ganz schön, ich habe früher tatsächlich auch solche Alternativtexte eingegeben, wie das Logo von weiß ich nicht was. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil wenn man es dann liest, unterbricht es natürlich total den Lesefluss an bestimmten Stellen, weil man irgendwie einen Erklärungstext dazu macht und ja eigentlich nur die Schrift, die in dem Bild drin ist, ausreichen würde. Und das ist halt schon sehr hilfreich, ja.
Ja, das war auch ein Prozess bei mir. Ist ja nicht so, dass ich das alles von Anfang an, ich habe das genauso gemacht mit dem, das ist das Logo von, ja. Das haben wir alle gemacht. Nur wenn man dann tatsächlich mit Screenreadern sich die Sachen anliest, ja, oder anhört eigentlich eher, dann merkt man, wie du eben sagst, der Screenreader-Nutzer, dem ist egal, ob das jetzt ein Logo war, weil das sieht er eh nicht. Er wird ja nur dieses Alt-Attribut zu hören bekommen. Und da ist für den Lesefluss besser, es steht einfach tatsächlich nur der Name,
Ja,
ne?
genau.
Das ist, also ich denke halt so, sind alles Entwicklungen. Deswegen, also wenn wir jetzt hier über die Sachen reden, kann sein, dass es sich in 2 Jahren wieder alles irgendwie verändert hat. Ne? Wir können immer nur einen Zustand irgendwie darstellen. Aber es sind halt Erfahrungen, die man macht, wenn man eben ab und zu doch dann sich die Sachen anhört und sagt, oh, da muss man richtig optimieren, wenn man im Screenreader sich das anhört, oh, da ist ein Lesefluss irgendwie dann doch ein bisschen heikel. Ne? Das merkt man auch, wenn man Seiten, die angeblich optimiert sind, sich dann anliest und man denkt, oh ja, ich habe überhaupt keinen Zusammenhang. Wo sind wir jetzt? Was liest der vor? Ne? Und ja, wir haben ja auch, wir wollen jetzt nicht über Image Replacement Techniken oder so sprechen, aber da gibt es auch Möglichkeiten. Ne? Also SIFA ist jetzt natürlich auch nicht super barrierefrei, aber SIFA macht wenigstens sowas, dass wenn die Grafik oder Flash nicht da ist, dass tatsächlich eben dann der Text bleibt und so weiter. Ne? Also wir brauchen es ein bisschen vertiefen, aber es gibt noch andere Möglichkeiten, als eben eine Schriftgrafik zu verwenden. Ne?
In der Tat.
Ja. Genau. Also Tabellen, denke ich mir, machen wir ein bisschen später, weil das ist ja doch immer ein bisschen komplex. Vielleicht sollte man jetzt was Leichteres nehmen. Überschriften hört sich so total leicht an, oder? Ja, also Überschriften, Hierarchien, da gibt es halt auch zwei Möglichkeiten. Also ehrlich gesagt, ich habe lange Zeit auch nur die Outline genutzt, also dass man einfach sich die Hierarchie anschaut, was wieder in der Form funktioniert, dass man einfach eine Seite nimmt und Informationen, so, wo haben wir es hier? Dokumentengliederung anzeigen, ich glaube, das heißt Document Outline. Ich weiß nicht, wie es im Englischen heißt.
Ich war jetzt gerade tatsächlich in Outline, da kann man ja sich immer die Sachen anzeigen lassen, aber du bist jetzt in Informationen.
Genau.
Was könnte das hier sein? Ja,
Also
ist das Topographic nee, das ist
es ist vor Dokumentengröße anzeigen.
Moment mal hier, das ist dann.
Farbinformationen anzeigen, zwischen Farbeninformationen anzeigen und Dokumentengröße anzeigen.
View
Document
Document
Outline.
Outline, ja, View
Genau.
Document Outline, genau, ja.
Und das ist halt wieder in diesem neuen Fenster. Und da kriegt man halt dann quasi alle Überschriften der Webseite in einer hierarchischen Darstellung. Zum Beispiel bei Einfach für alle sieht man eben, die erste Überschrift ist Einfach für alle. Dann die H2 ist dann Aktion Mensch, ne? Und dann geht es halt ein Stück weiter nach unten. Die nächste H1 ist dann Kontakt und die H2 fehlt. Und dann kommt erst die H3, Projektleitung Einfach für alle Biene. Das war jetzt die Kontaktseite. Also da sieht man schon, da wird rot angezeigt, fehlende Überschrift. Da müsste man, also man muss da ein bisschen aufpassen bei dieser Hierarchie, weil diese Sache hatte lange Probleme mit Grafiken in Überschriften. Ne? Also wenn du da eine Grafik drin hattest, dann hat er irgendwie das angezeigt als Missing. Das könnte hier jetzt auch wieder der Fall sein, obwohl ich nicht annehme, dass da jetzt eine, müsste ich jetzt gucken. wo da jetzt diese H2 fehlt, aber das sieht eigentlich aus, wenn da überhaupt keine da ist. Also die scheint tatsächlich zu fehlen. Aber früher musste man aufpassen, das war lange Zeit ein Bug, aber die scheinen jetzt diesen Bug behoben zu haben. Also das hat mich am Anfang ein bisschen gestört, weil man immer nachgucken musste, fehlt sie wirklich oder ist da einfach nur eine Grafik drinnen? Na, weil er hat eben die Altbefüllung einfach nicht interpretiert lange Zeit.
Ja, das macht er jetzt bei mir gerade auch. Ich habe das für Technikwürze mal kurz gemacht und da ist halt H1 das Logo mit einem Alttext und da sagt er jetzt hier No-Heading-Text. Also er erkennt, da ist halt was da, aber irgendwie sagt halt...
Ja, aber zumindest erkennt das jetzt, ne? Genau, und bei mir hier, die H2 fehlende Überschrift heißt, die fehlt einfach schlicht. Ja. Ne? Da hat er einfach was übersprungen und geht auf die H3. Ne? Das ist halt auch so eine Sache, das ist halt wieder extern. Lange Zeit habe ich nur das genutzt, bis ich letztendlich auf diese andere Möglichkeit gestoßen bin. Da muss man eben bei Hervorheben Elementnamen beim Hervorheben einblenden. Das sollte man ohnehin immer aktiviert haben. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf Englisch wieder heißt.
Das heißt, die Option heißt Show Element Names when Outlining und dann Outlining Headings halt.
Genau, genau. Und dann eben, wo haben wir sie? Überschriften hervorheben. Genau, und das habe ich lange Zeit, ehrlich gesagt, nicht genutzt. Aber das finde ich eigentlich jetzt schon ganz gut, weil da wäre es natürlich jetzt eigentlich wieder gut, wenn man eine Kombination hätte. Aber so kann man eben ganz gut einfach sehen, wo sind die Überschriften, sind sie sinnvoll, so im Ablauf, ne? Ist das auch einigermaßen linear strukturiert? Also finde ich schon nicht so schlecht.
Lustigerweise ist bei mir genau umgekehrt. Ich habe immer das benutzt und bin jetzt gerade total platt, dass es diese hierarchische Ansicht gibt.
Ja, da muss ich natürlich sagen, da ist die Web-Developer-Toolbar auch ein bisschen noch hinten an, da gibt es tatsächlich Besseres. Vor allem, das gibt es in der Form bei den anderen Tools, dass sich quasi eine Sidebar aufmacht, ne? Und dann ist die ganz schön in so einem aufklappbaren Zustand. Also man kann auf- und zuklappen und so weiter. Ne? Und man kann dann immer auf jede einzelne Überschrift des Baums klicken und auf der rechten Seite, auf der Webseite, wird es dann tatsächlich angezeigt. Schön. Also das fand ich schon ziemlich schick. Die Headings Map. Mhm. Also ich habe eigentlich geguckt, dass es gibt so ein altes Tool. Document Map, die läuft nicht mehr auf Firefox 3, die war ähnlich. Aber die ist im Gegensatz zur Heading Map einfach noch nicht so ausgefeilt gewesen. Vor allem, wenn man die Sache angeklickt hat, ist sie immer nur zur Überschrift gesprungen. Also man konnte es natürlich erkennen, wenn sie einigermaßen so gelayoutet war. Ne? Mhm. Aber manchmal wäre es vielleicht auf manchen Seiten schwierig zu erkennen, was ist jetzt da die Überschrift. Und die Headings Map, die finde ich eigentlich so jetzt, wenn man wirklich einfach einen großen Überschriftenbaum hat, ist das schon ganz fein, weil man das eben auf und zu klappen kann. Also ich habe das, wie gesagt, auch alles schon mit Link angeliefert. Und sowas geht halt bei der Webdeveloper überhaupt nicht. Ne? Weil ich meine, du hast halt jetzt so einen statischen Zustand und das war's dann halt. Ja, was haben wir noch Schönes hier? Formular hatten wir.
Ja, was mich tatsächlich interessiert ist, das ist ja auch schon der nächste Punkt, den du ja aufgeschrieben hast, ist diese Access Key und Tab Index Server. Das ist eine Geschichte, die ich bis jetzt bisschen stiefmütterlich behandelt habe. Was gibt's da? Also ich weiß, dass man tatsächlich sich anzeigen lassen kann, wie der Tab Index in der Reihenfolge ist, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, genau, Display Tab Index, das gibt's.
Ja, also das sind die Sachen, die ich eigentlich eher nicht so ausführlich besprechen möchte, weil das Problem ist, diese Tools hängen natürlich immer ein bisschen hinterher, was die aktuellen Entwicklungen und den aktuellen Konsens betrifft. Ne? Also Tab Index zum Beispiel ist eine Sache, die man im Grunde eigentlich gar nicht mehr macht. Ja? Also ich habe ja auch Jahre mit Tab Index hinter mir. Ne? Also ich habe wirklich leidvolle Erfahrungen in dynamischen Systemen mit Tab Index, weil man muss zu jedem Programmierer gehen und sagt, bitte mach auch jetzt, zähl den Tab Index mit hoch. Ja. Ja?
Ne? Damit fang du mit deinem Modul bitte erst bei 10 an. Ja?
Genau, oder so. Ne? Das war natürlich auch eine Sache, wo ich dann einfach mit der Zeit festgestellt habe, dass andere das eigentlich im Grunde auch schon nicht mehr machen. Jetzt bin ich mittlerweile auch auf diesem Level, wo ich sage, man kann, ne, also weil ich mich sehr stark auch mit Tastaturnavigation auseinandergesetzt habe, einfach mal geguckt habe, wie ist es, wenn man mit der Tastatur durch eine Seite geht. dass man einfach eine Seite versucht so anzulegen, dass die Tastaturnavigation auch stimmt, ne? Also dass die lineare Reihenfolge auch sinnvoll ist. Und wenn man das macht, braucht man eigentlich im Grunde keinen Tab-Index mehr. Weil, wenn wir ehrlich sind, warum haben wir einen Tab-Index verwendet? In
Ja,
Formularen
ganz
ganz,
genau.
ja, weil wir einfach eine andere Struktur haben wollten, als dieses halt irgendwie hier ausschaut, ne? Also dann haben wir gesagt, gut, es wäre schön, wenn er jetzt vom Namen vielleicht zum Geburtsdatum springt, ja? Und dann fängt man an, so grobe Strukturen zu machen. Aber das ist eigentlich alles total unsinnig, ja? Sondern man versucht, eine Webseite einfach so durchzutappen und zu gucken, ja, das klappt, das sieht gut aus, da kommt man klar, ja. Und deswegen, also man verzichtet einfach mittlerweile auf den Tab-Index. Also ich würde sagen, das ist eine Sache, die sich, obwohl der Tab-Index witzigerweise, das muss ich noch sagen, der kommt wieder bei Arria. Ne? Also die nutzen Minus-Tab-Index und so weiter, da kann man dann direkte Elemente anspringen. Ne?
Bei
Also
was?
das Arria, ja, wie soll ich das sagen? Also einfach für alle, die nutzt das schon. Da kann man zum Beispiel ein Div-Tag einfach mit einer Rolle versehen. Und es ist jetzt blöd, wenn ich das jetzt so aus dem Stand erklären soll. Und es gibt schon Screenreader, zum Beispiel wie JAWS 10, die können dann Dinge auslesen. Das sind quasi auch wieder semantische Informationen, dass er weiß, ah, ne, das ist jetzt eine Rolle für mich, das ist eine Navigation, das ist ein Header. Also das wird nochmal angereichert und über diese Accessibility-Schnittstellen der einzelnen Geräte können die Informationen ausgelesen werden. Das ist halt der große neue Schritt, den es geben wird. Ich denke, dass die meisten Webseiten sich, die jetzt barrierefrei sein wollen, werden sich damit beschäftigen. Na, das ist
Okay.
halt der ganz neue Trend. Und die nutzen halt Tab-Index minus auch zum Beispiel, um irgendwelche Dinge zu regeln. Deswegen habe ich letztens, wie ich bei dem Martin Klim im Vortragssaal gedacht, ui, da kommt er wieder, der Tab-Index. Ich hatte mich schon so gefreut. Und bei Access Keys ist es natürlich auch so eine Sache, die kann man sich anzeigen lassen, aber die sind ja auch verschwindend, weil man hat ja kaum Möglichkeiten, Access Keys tatsächlich sinnvoll zu belegen. Weil eben ganz wenige Dinge tatsächlich belegbar sind in den einzelnen, also wenn man jetzt wirklich übergreifend argumentiert. Und ich glaube, es gibt sowas wie null, sowieso nur, es gibt teilweise, ich habe letztens wieder gesehen, Access Keys mit Buchstaben. Ja? Und es gibt halt so einen unter Anführungsstandard, den der Hellbusch mal ausgearbeitet hat, quasi die geringstmögliche Menge, auf die man sich dann einigen kann. Und es sind ohnehin nur Zahlen. Und sowas wie nach oben, nach unten, nächste Seite oder sowas. Ja, das sind ganz,
Okay.
ganz wenige.
Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich das nie benutzt habe. Ich merk's schon.
Ja, ich habe standardmäßig habe ich das halt eingebaut, so ein paar Sachen, aber das sind echt minimale Geschichten. Auch Access Keys sind so eine Sache, die kann man dann kombinieren mit Sprungmarken und so weiter, ne? Aber die Leute da sind sehr erfinderisch im Auszeichnen mit Access Keys. Also da glaubt man nicht, was man da alles findet. Und ich weiß nicht, ob sich die es tatsächlich browserübergreifend und plattformübergreifend mal angeguckt haben, ob das überhaupt funktioniert, ne?
Ja.
Also man hat ja schon mit den unterschiedlichen Browsern-Schwierigkeiten und dann hat man noch Plattformschwierigkeiten. Ich bin ja jetzt nicht so ein Windows-Mensch, aber ich habe mir sagen lassen, dass da ja fast alles belegt ist.
Das ist ziemlich so, ja.
Und das sind eben auch ganz bewusst Stiefkinder. Also ich meine, es ist gut, dass die Developer-Toolbar das einem anzeigt, aber es ist nicht unbedingt so eine wirklich gängige und genutzte Sache. Ne? Also Access Keys ja, aber halt nur bedingt und Tab-Index eigentlich gar nicht mehr.
Okay.
Ja. Also wir reden ja heute ja auch quasi richtig barrierefrei über alles Mögliche,
Ja,
ne?
es ist nicht nur die Web-Developer-Toolbar, aber so ist es nun mal. Bei Technik wird es ja öfter. Man kommt von Höckskin auf Stöckskin, das ist ja auch nicht so schlimm, solange wir wie jetzt immer wieder zurückfinden zum Thema. Genau.
Interessant finde ich, das habe ich auch lange Zeit immer mal gesehen, dass es das gibt, aber ich habe es nicht wirklich genutzt. Aber ja, durch die Beschäftigung jetzt mit diesem speziellen Fokus der Barrierefreiheit habe ich das doch dann auch mal mir genau angesehen. Es funktioniert nicht alles, was die Leute das glauben, das funktioniert, aber zum Beispiel, was macht man mit Abkürzungen und Akronymen, ne? Wenn man gucken will, haben die Leute das tatsächlich gemacht, ja? Da hat man ja so jetzt nicht so unbedingt die Möglichkeit, das zu machen, weil da gibt es nicht wirklich eine einzelne Option dafür, sondern dafür gibt es dann sowas wie benutzerdefinierte Elemente hervorheben, das ist unter Hervorheben. Und da hat man die Möglichkeit, bis zu 5 Elemente zu definieren. Also mit unterschiedlichen Farben. Ne? Also da kann man jetzt reinklimpern, Akronym, also Akronym oder APR für, ne? Also man kann da reinklimpern, was man will. Angeblich kann man auch die Sprachauszeichnung Lang, aber das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Also das scheint irgendwie ein Bug zu sein. Und da kann man sich dann eben die Dinge anzeigen lassen, ne? Also wenn man da jetzt April reinpackt, dann sehe ich jetzt zum Beispiel einfach für alle.de die ganzen Abkürzungen des BETV. Die Abkürzung an sich
Stimmt,
wird
ja.
jetzt nicht ausgeschrieben oder so, aber ich sehe, dass da jetzt eine Abkürzung verwendet wurde. Ich meine, das sieht man meistens natürlich auch so, wenn man drauf guckt, ne? Weil das eine spezielle, ja, mit den Style Sheets eine spezielle Formatierung irgendwie
Ja,
hat oder
gut,
vom
aber das
Browser.
ist halt schon noch mal ein bisschen deutlicher so auf die Art und Weise,
Genau.
ja.
Genau. Also das ist halt nur ein Tool, das offensichtlich von vielen ganz gern verwendet wird, um eben sich ganz spezielle Dinge anzusehen. Da kann man ja auch Kombinationen machen, ne? Dass man einfach irgendwie verschiedene Elemente zusammen kombiniert und guckt. Da könnte man zum Beispiel auch diese Formulargeschichte noch ausfeilen, dass man einfach sagt, zeig mir alle Labels an und vorher versucht man halt diese Formulargeschichte zu nehmen und dann lege ich noch drauf und mir jetzt dann auch noch alle Labels anzeigen.
Ja.
Ja? Also das ist halt so ein benutzerdefiniertes Tool. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Ich meine, ich habe gesehen, es gibt Extensions, die zum Beispiel diese Sachen, also Akronyme und Abkürzungen, auch Längen anzeigen auf eine ganz andere Art Weise. Das ist schon sehr ausgefeilt. Das war jetzt mal, Moment, mal gucken, welches Tool das jetzt war. Ja, also das ist sowieso. Also wenn man, die Web-Developer-Toolbar ist gut, sie ist in Teilen auch sehr gut, aber sie hat halt ihre Grenzen. Und wenn man eben noch weitergehen möchte, dann sollte man sich die Firefox Accessibility Extension installieren. Die hat halt einfach schon noch, gerade für die Barrierefreiheit, eben wirklich tolle Sachen mit bei. Übrigens auch Viaria Support schon.
Okay, ich werde erstmal lernen müssen, was das ist, aber egal.
Ja, das ist aber lustig. Wenn du die installierst, kannst du nämlich die Rollen auch schon sehen bei Einfach für alle.
Okay.
Also die kann man richtig auch schon gucken. Und die hat eben auch so wie Sprachwechselanzeigen, hat die tatsächlich nicht jetzt mit so Benutzer definiert oder so, ne? Also nicht so, dass man erst schon wieder fünf Ecken gehen muss, sondern dass man einfach sagen kann, ja, zeigen wir allen Sprachwechsel an, weil das ist ja auch so eine Sache, das macht ja kein Mensch, ja. Aber es ist tatsächlich ganz, ganz schrecklich, mit einem Screenreader sich etwas anzuhören, wenn lauter englische Sachen sind, zum Beispiel. Das hört sich einfach an, extrem, ne? Also deswegen habe ich mir auch bei, zum Beispiel beim Bloggen angewöhnt, das immer mit Sprachwechsel zu machen. Am Anfang, bevor ich das wirklich mit Screenreadern gehört habe, habe ich mir gedacht, was soll das sein? So wichtig ist das sicher nicht, ne? Aber es ist tatsächlich ganz, ganz komisch, ja, und wichtig.
Also nochmal zur Erklärung ist halt tatsächlich, dass man also Wörter in anderen Sprachen halt auch als solche auszeichnet, damit halt Accessibility auch als Accessibility gelesen wird und nicht, ja, ich kann das jetzt nicht aufhören mit Deutsch,
Ja.
whatever.
Oder
Also
zum
auf jeden
Beispiel,
Fall.
so ein einfaches Wort wie Chat, ne?
Ja,
Weil
genau.
zum Beispiel FM4 hat das zuerst nicht ausgezeichnet gehabt und da liest er halt dann so Cut
Ja.
oder Cat oder irgend sowas ganz Komisches. Also wenn wir das jetzt, wir sehen die Sachen ja auch noch, ne? Also wir
Ja.
müssen dann nicht mal die Augen zumachen und sich dann sowas anhören und dann hast du einfach überhaupt keinen Zusammenhang mehr, weil du nicht weißt, was das heißt, ne?
Ja.
Und diese Accessibility Extension hat halt auch so Möglichkeiten, Abkürzungen viel besser anzuzeigen. Also du kriegst das auch so wie hier, ne, wo dann steht APRE oder Akronym, ne? Aber auch schon, man kann auch sagen, bitte schreib mir diese Abkürzung aus. Da kann man sich dann richtig anzeigen lassen, wie und was abgekürzt ist. Also ist schon ausgefeilter. Also das muss man sowieso sagen, dass diese Firefox Accessibility Extension sehr stark im Kleinteiligen vorteilhaft arbeitet. Ne? Also dass wirklich so ganz, ganz schönes Feintuning halt drinnen ist. Ne? Also da scheitert natürlich die Web-Developer-Toolbar irgendwann dann doch, weil das ist halt jetzt nicht auf solche kleinteiligen Sachen ausgerichtet. Ne?
Ja.
Das ist halt doch auf den Entwickler ausgerichtet und nicht so sehr auf so spezielle Aspekte, obwohl für mich sind es ganz normale Aspekte, aber nicht jeder Webentwickler interessiert sich für die Sprachauszeichnung, nicht? Ja, ist halt so.
Ist richtig, ja.
Ja, das waren die benutzerdefinierten Elemente. Und ja, was haben wir sonst noch? Gott, Fenstergröße anpassen, ja, das ist eh jedem klar, denke ich, ne?
Ja, denke schon. Also das sollte jeder schon mal gesehen haben. Ja, genau.
Und ansonsten, gut, also die klassischen Funktionen ohne JavaScript, ne? Sich die Seite eben ohne JavaScript ansehen, ne? Was funktioniert da noch? Also es ist meistens auch ganz gut für Flash, weil dann funktioniert Flash halt auch bei den meisten nicht mehr, die es via JavaScript eingebaut haben. Und da halt auch immer noch mal durchgehen, ob das alles funktioniert. Da stoßt man
meistens. Auch da eine wirklich vernünftige Anzeige der Tatsache, dass JavaScript abgeschaltet ist. Ich surfe seit einem Jahr ungefähr mit NoScript, ja, und es ist mir schon, obwohl ich ja nur weiß, dass es da ist, ist mir schon so oft passiert, dass ich davor stand und irgendwie 5-mal ein Formular abgeschickt habe auf einer neuen Seite und irgendwie immer dachte, warum passiert jetzt nichts? Also irgendwie mache ich was falsch. Und ich irgendwann festgestellt habe, ja Mist, ich musste ja JavaScript aktivieren. Und ich habe bei mir selber auch schon oft erlebt, dass ich halt immer entwickel und immer so denke, naja, die wirklich zugängliche JavaScript-Entschuldigung, so, die machst du dann am Ende. Und dann habe ich es vergessen. Und dann hatte ich am Ende nicht die Meldung, hier, du surfst hier gerade ohne JavaScript, die Hälfte funktioniert nicht, oder ich baue jetzt gerade an einer Videoseite, da wird gar nichts funktionieren ohne JavaScript, weil eben mit Flash und so weiter.
Ja.
Und da habe ich mir aber diesmal gleich am Anfang einen riesen Kasten quer über die Seite gelegt für die Leute, die JavaScript deaktiviert haben, in Rot, ja, das sagt, hier, du hast JavaScript deaktiviert, geht nicht.
Ich meine, ich muss sagen, ich bin da ja ein bisschen jetzt positiver gestimmt, nachdem ich mich mit JavaScript-Frameworks ein bisschen beschäftigt habe, zum Beispiel jQuery. Ja. Und also fast jedes jQuery-Skript, das man sich irgendwie reinholt, sei es eine Bildergalerie oder sei es irgendeine Blätternfunktion oder ähnliches, ja, hat tatsächlich eine NoScript-Variante. Ja. Also das sieht dann meistens nicht so toll aus. Also die Bildergalerie sind halt die Bilder untereinander als Liste, ne? Aber die kann man sogar noch per CSS layouten. Ne? Also das finde ich halt schon ziemlich bemerkenswert, diese Entwicklung. Und da muss ich sagen, da hat sich wirklich viel getan. Ne? Ich würde sagen, dann orientiert man sich stärker an diesen Frameworks und greift auf solche Module zurück, weil die tatsächlich eben darauf Wert legen. Ja? Diese Eigenprogrammierung, ne, die Leute legen meistens überhaupt nicht drauf Wert. Ne? Also da muss man es immer dem Programmierer wieder zurückgeben und sagen, du, hast du dran gedacht, dass diese Suche vielleicht auch irgendwie dann noch funktioniert, wenn JavaScript nicht aktiv ist, wäre schon ganz fein. Ja,
ja, lustigerweise mache ich es tatsächlich so, dass ich mich, dass ich meistens erst meinen semantischen Quellcode habe quasi und dann mir denke, also jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel dieser Videoseite, dann sage, okay, ich habe da halt ein Vorschaubild, ich habe eine Beschreibung, einen Titel und jetzt versuche ich mir quasi mit CSS und dem JavaScript, also ich habe da auch jQuery benutzt, dann quasi das schön zu animieren, so dann ist halt quasi von Natur aus die Tatsache da, dass wenn ich kein JavaScript habe, es entweder mit CSS gut aussieht und nur nicht animiert ist oder halt eben komplett eben die normale Struktur hat. Also wenn ich auch noch CSS abschalte, sieht es halt auch vernünftig aus. Das ist schön, weil man ja eben tatsächlich mit solchen Sachen wie jQuery eben die ganzen IDs und Klassen eben direkt anspricht und nicht irgendwie das in irgendein Font-Tag oder so reinschreibt. Horror. Das ist auf jeden Fall da hat, sagen wir mal, JavaScript so ein bisschen das Dämonische verloren. So.
Ja, also das auch, denke ich mir, eben in der Barrierefreiheit sich da auch dahingehend im Verständnis, weißt du, und der Akzeptanz einfach was geändert hat.
Ja.
Weil erstens mal gibt es genug Leute, die ohnehin das jetzt befürworten. Ne? Ich meine, wir haben ja auch genug Entwickler, die ständig irgendwie JavaScript-Anwendungen entwickeln. Und es hat sich allgemein, glaube ich, langsam was getan, dass die Leute merken, also es funktioniert auch ohne, ne? Also das ist einfach automatisch. Und das finde ich einfach auch jetzt für den täglichen barrierefreien Entwickler ist es auch eine extreme Erleichterung. Ja. Weil sonst musste man immer irgendwie erstmal irgendwelche Entscheidungsvorgänge in Gang bringen und sagen, könnte jetzt jemand vielleicht mal irgendwie, sondern ich hole mir so ein Skript, sehe, es funktioniert auch so, wenn ich dieses und jenes deaktiviere. Und damit ist einfach für den normalen Ablauf eines Entwicklers einfach auch mal wieder Entspannung angesagt. Ne?
Ja.
Und man freut sich, weil Dinge halt auch mit JavaScript wunderbar funktionieren. Und das ist echt eine super Entwicklung, muss ich schon sagen. Jo, was haben wir denn noch? Ah ja, die Tabellen haben wir noch. Ne?
Mhm.
Das ist natürlich auch ein schwieriges Gebiet, weil ich habe es ja, glaube ich, als Stiefkind bezeichnet, ne? Datentabellen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das eigentlich schon realisiert haben, dass man Tabellen, die nicht für Layout verwendet werden, einfach anders auszeichnen muss. Und da gibt es einfach, das muss man auch nach der Durchsicht der restlichen Plugins sagen, dass das alles noch ziemlich rudimentär ist, was man da tatsächlich damit machen kann. Also es ist auch relativ komplex. Also ich meine, einfach für alle.de hat ja diese verschiedenen Tabellen quasi beispielhaft einfach mal vorgeführt. Und es gibt auch wirklich eben komplexe Sachen, mit denen ich auch kaum zu tun habe. Also mit Axis und so arbeite ich eigentlich im Grunde nicht, ne? Ich habe mir das mal angesehen, aber ich glaube, wenn ich das jetzt erklären müsste, würde ich wahrscheinlich auch irgendwie ziemlich schwimmen. Was ganz gut geht, ist einfache Datentabellen mit TH, TDs, mit Scope und also Scope heißt die Verbindung zwischen der Tabellenüberschrift und den restlichen Zellen. Die kann eben spaltenweise sein oder reihenweise sein, call oder raw. Das kriegen diese Tools einigermaßen hin, das darzustellen. Wenn es dann komplexer wird, also ID und Headers kriegen sie auch noch hin, weil das ist ja eine Alternative. Man sagt ja immer so, wenn die Tabelle einigermaßen einfach strukturiert ist, reicht diese Scope-Geschichte. Ansonsten muss man wirklich versuchen, die eindeutiger zu verbinden mit ID und Headers. Das ist auch von der Dynamisierung relativ üppig, das tatsächlich auch zu machen. Und das kriegen sie auch noch einigermaßen hin. Aber wenn es dann wirklich komplex wird, und da sind ja einige sehr komplexe Tabellen drin, und dann ist, finde ich, die, leidet einfach die Übersicht in dieser Outline. Na, man geht dann eben hin, jetzt muss man gucken, wo haben wir denn das? Tabellenelemente hervorheben, Tabellenüberschriften, Tabellenzellen und Tabellen an sich. Und Tabellenüberschriften, das hatte ich ja im Artikel schon angeführt, damit ist nicht die TH gemeint, sondern das sind die Captions, die wahrscheinlich auch kein Mensch verwendet.
Muss ich zugeben, habe ich tatsächlich noch nicht benutzt, ja.
Ja, es ist auch manchmal besser, da eine H irgendwie zu verwenden über der Überschrift. Ich weiß es auch nicht. Ich habe, glaube ich, auch noch nicht viele Captions verwendet. Und aber Tabellenzellen meint, er zeigt durchaus an, diese Outline zeigt durchaus an, ob das eine TH oder eine TD ist. Also da wird unterschieden. Mhm. Und Tabellen ist einfach, da würden einfach die Tabelle an sich angezeigt werden. Und dann gab es aber noch was, glaube ich. Das war unter, genau, also zum Beispiel sowas, Tiefe der Tabellenverschachtelung einblenden. Ne? Mhm. Also das ist eine Option, glaube ich, die heute dann eher überflüssig ist, weil, okay, es wird wahrscheinlich auch Datentabellen geben, die geschachtelt sind. Ne? Aber das möchte ich dann eigentlich niemand antun. ich würde sagen, das ist so ein Rudiment, das irgendwann wahrscheinlich rausgenommen werden wird, und Tabelleninformationen einblenden. Da werden dann, glaube ich, auf der Oberfläche selbst die Tabelle angezeigt. Muss mir erst eine Tabelle suchen.
Also ich sehe jetzt tatsächlich original gar nichts, wenn ich das aktiviere, aber vielleicht ist, ja, auch das in, vielleicht ist das auch irgendwas, was in der Tabelle jetzt nicht angezeigt, was da nicht drin ist, aber.
Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo war diese Tabellengeschichte? Benimmregeln für Datentabellen. So, dann nehme ich mir das Code-Listing von Einfach für alle und die erste Tabelle. Und dann Informationen, Tabelleninformationen. Ach ja, okay. Also Tabelleninformationen einblenden ist dann sowas wie Spaltenüberschrift, ne? Zeilenüberschrift, also da zeigt er quasi an, THs. Und bei den TDs selber nichts. Abkürzungen zeigt er auch, das fand ich interessant, also dass er wirklich auch die Abkürzungen alle anzeigt. Mhm. Und dann hat man auch hervorheben, Tabellenelemente, Tabellenzellen. Genau. Und Spaltenüberschrift meint dann, dass das eben, er schreibt hier oben, das ist Scope Call, ne, ist dann Spaltenüberschrift. Ich glaube, ja. Das heißt dann im Englisch auch irgendwie anders. Und Links sind dann die Raw, und das heißt dann Zeilenüberschrift. Ja. Und ehrlich gesagt, so eine Ansicht war auch bei den anderen Tools nicht viel besser. Also ich habe mir das da angesehen, zum Beispiel der Table Inspector, den es noch gibt, der kann weniger als der Web Developer. Er zeigt zum Beispiel überhaupt keine THs und TDs an, auch keine Captions. Also es ist ganz, ganz merkwürdig, obwohl es ein Table Inspector ist. Dann gibt es was ganz Komplexes, sowas habe ich echt noch nie gesehen. Das funktioniert auch nur, das heißt ComTab, also komplexe Tabellen. Und das funktioniert nur bei Tabellen, die mit ID und Headers verbunden sind. Und sowas habe ich echt noch nie gesehen. Das ist, es ist komplett komplex, ja. Also ich habe es überhaupt nicht wirklich verstanden. Und man kann zum Beispiel, man muss irgendwelche Tastenkombinationen, ich glaube irgendwie Control drücken, und dann geht man auf eine Tabellenzelle und dann sieht man die entsprechende Zeilenüberschrift und Spaltenüberschrift mit aufblinken, ja. Aber man muss dauernd irgendwie diese Keys wechseln, dass ich einfach überhaupt nicht warm geworden bin damit. Aber vielleicht, wenn man da öfter damit arbeitet, könnte man sich eben die ganzen Sachen irgendwie anlernen. Ich weiß es nicht. Ja. Und die haben halt auch so eine interessante Funktion, weil manche Tabellen sind ja schon so geleertet, dass man wirklich nicht mehr die Tabelle an sich erkennt, so besonders. Ja. Ne? Und dann kann man das CSS für Tabellen deaktivieren und dann sieht man eben die ganz rudimentäre Tabelle. Ne? Aber wie gesagt, wirklich empfehlenswert, glaube ich, ist es nicht, das Tool. Und dann gab es noch, genau. Und die von SUSE Studio gibt es ja auch die Accessibility Toolbar. Die ist ähnlich gut mit der Tabelle zu gucken wie beim Webdeveloper. Aber man kann eben auf einen Klick auch sehen, die Verbindungen. Weil hier kann man es halt natürlich lesen. Man kann sagen, Zelle 34 hat oben eine Spaltenüberschrift und links, ne, ist es
Ja.
mit Borussia Mönchengladbach verbunden. Ne? Das sieht man schon, aber ja, einfach für alle, die einen Hang zum
Ja.
Fußball. Ne? Und bei dieser Juicy Studio Toolbar ist es tatsächlich so, dass man eben draufklicken kann und er zeigt einem sofort, mit was die Zelle verbunden ist. Es ist halt bei komplexen Tabellen, die es da auch noch gibt, wahrscheinlich ein ziemlicher Vorteil. Aber ehrlich gesagt, ich muss auch dann irgendwann die Fahnen strecken, wenn diese Datentabellen so komplex werden. Also es das heißt ja immer so, man sollte dann lieber versuchen, die Sachen entweder in zweiter Tabellen zu packen oder einfach versuchen abzuspecken. Ne? Weil es ist tatsächlich auch, so als Screenreader-Nutzer hat auch so seinen Spaß, solche Tabellen dann vorgelesen zu bekommen. Ich glaube, da muss man auch ein ziemliches Töpfchen sein, um diese ganzen Funktionen und Inhalte dann tatsächlich noch richtig zu kombinieren. Ne? Also ich war überrascht, dass es das gibt. Ne? Das ist, muss ich sagen, es war für mich eher eine Entdeckung bei der Web Developer Toolbar, dass es diese Darstellung der Tabellen gibt. Und deswegen hatte ich halt eben den Artikel eben ein bisschen ausführlicher darüber berichtet. Aber ich fürchte, wenn es komplexer wird, dann ist es einfach auch nicht ist der richtige Weg, ne? Also dann hat es mehr sowas von einem Geheimstudium.
Ja, aber es ist halt auf jeden Fall ein nettes Tool eben tatsächlich für Leute, die jetzt mal da einsteigen wollen und jetzt nicht gleich die Barrierefreiheitsprofis werden wollen oder respektive, wenn man halt tatsächlich für kleines Projekt mal anfängt. Also damit kann man halt schon relativ viel machen. Das ist ja genau das, was wir zeigen wollten.
Ja, ich denke auch, ich meine, wahrscheinlich auch nicht, weiß nicht, wie groß die Prozentzahl ist, die tatsächlich mit Datentabellen zu tun haben werden. Ich meine, man muss sagen, an sich, dass es überhaupt möglich ist, dass der das so darstellt,
Ja.
ist wahrscheinlich schon toll, ja.
Ja.
Weil die meisten Toolbars würden sich da wahrscheinlich einen feuchten Kehricht darum irgendwie kümmern, ne? Also insofern ist es schon eine tolle Sache. Ja. Nur ich denke, wenn man tagtäglich damit arbeiten muss, mit so einer Datentabellendarstellung, dann wäre ich wahrscheinlich mit der Zeit auch ein bisschen abgenervt, ja. Dann würde ich denken, bitte macht uns was Netteres. Also irgendwas, was einfach ein bisschen mehr uns hilft, wirklich damit arbeiten zu können. Ne? Man sieht halt an diesen Ecken und Kanten, das ist toll, dass es das gibt, ne? Aber es müsste eigentlich noch ausgebaut werden. Ne? Es ist einfach noch für die tägliche Pflege so einer Datentabelle, glaube ich, hätte man nicht Lust damit zu arbeiten. Ne? Das muss man einfach sagen.
Ja.
Ne? Das muss gesagt werden.
Das muss gesagt werden.
Das muss gesagt werden. Ja, dann sind wir ja, glaube ich, fast durch, ne?
Genau, dann kommt noch ein ganz interessanter Punkt, den du User Styles verwenden genannt hast. Das klingt für mich, also ich muss ehrlich gestehen, jetzt wo ich sehe, wo ich die Folgepunkte sehe, denke ich mir, ja, das macht eigentlich total Sinn. Warum? Ich bin ja vorher noch nicht drauf gekommen, aber das ist ja echt eine schöne Idee auf jeden Fall.
Ja, das war halt so eine Sache, das habe ich im Rahmen meiner Beschäftigung mit der Tastaturnavigation erst entdeckt. Ich meine, irgendwie habe ich das schon wahrgenommen, dass es sowas gibt wie UserStyles.org. Ja?
Ja.
Und ich habe das irgendwie nie so richtig realisiert, was da eigentlich passiert. Ich habe das, glaube ich, nur so am Rande wahrgenommen und bin halt draufgekommen, gut, das ist ja echt eine tolle Sache, das ist ja auch diese neue Bewegung der Social Accessibility, dass man einfach sagt, gut, ich schau mal, wie kann ich jetzt etwas reparieren auf die schnelle Form, damit ich jetzt einfach damit umgehen kann. Und das machen halt User für sich und für andere, ne? Die stellen Skripte zur Verfügung. Das gibt es zum Beispiel für Twitter, weil Twitter hat ja extreme Accessibility-Probleme. Also ohne JavaScript oder so kann man teilweise eben zum Beispiel, glaube ich, nicht mal replyen, eine Antwort geben oder sowas. Und die schreiben dann so Skripte, damit eben Leute das dann doch können, ne? Die eben Probleme haben. Und diese Toolbar hat die Möglichkeit, bei einem Punkt CSS ein Benutzer-Style-Sheet hinzuzufügen. Und da kann man sich jetzt einfach, ich habe, glaube ich, zwei angegeben, das können die Leute dann auch runterladen. So ein Low-Vision-Style-Sheet, das sieht ziemlich heftig aus. Ja? Also da ist eigentlich im Grunde ja, eine ganz eigene, da sieht eine Seite einfach nicht mehr aus, wie sie aussieht, sondern sie hat einfach einen ganz eigenen Style, ganz einfach strukturiert. Und da kann man sich mal vorstellen, einfach nur um eine Idee zu kriegen, wie Leute einfach sich quasi eben ihre Umgebung einstellen, ne? Wie sie die eigentlich layouten. Ne? Also dann hat man sowieso, müsste man im Grunde eh vom Web Abschied nehmen, weil das hat ja absolut nichts mehr damit zu tun, wie eine Webseite normalerweise aussieht. Aber ich finde, das ist ganz gut, weil dann kann man, wenn man sich so ein paar Style-Sheets einfach mal reinzieht, kann man sich das echt besser vorstellen, was darunter zu verstehen ist. Das ist es nicht, weil ein anderer vielleicht nur Gelbtöne will, sondern es geht einfach nur darum, dass Leute einfach ihre Style-Sheets sich zurecht machen. Ne? Also zum Beispiel, ich habe bei UserStyles.org dann solche Sachen gefunden wie so ein Schnellfix Barrierefreiheit. Da ist die Schrift einfach viel größer und die Kontraste sehen ganz anders aus. Das kann man sich dann einfach mal installieren und gucken. Da würde ich dann aber vorschlagen, dass man dieses Plugin Stylish verwendet. Das ist ganz cool. Darauf funktionieren alle diese UserStyle.orgs. Teile, die kann man einfach reinziehen und dann verschiedentlich aktivieren und dann einfach mal testen.
Ja, da bin ich erst einmal darauf aufmerksam geworden, als Heise sein Design geändert hat und alle Menschen total angestresst waren davon. Und es gibt halt ein User Style Sheet quasi, das wieder ins alte Heise Design zurückholt. Und da bin ich dadurch aufmerksam geworden, ja.
Ja, ich meine, das ist ja auch eine ganz normale Sache. Zum Beispiel bei Windows gab es es doch so, bei XP, man wollte irgendwie wieder so, dass es wie vorher aussieht oder so. Ne? Also,
Ja.
dass man sagt, ja, ich will den Style haben und nicht diesen anderen komischen Bold-Style da. Also im Grunde ist es ja nichts anderes. Oder dass Leute ihre Browser-Umgebungen mit irgendwelchen anderen Styles belegen. Ja? Kann man auch Webseiten so machen. Ne? Aber jetzt, wir sprechen ja über den barrierefreien Aspekt. Insofern
Genau.
ist es natürlich noch ganz speziell. Also ich fand halt zum Beispiel dieses Low-Vision-Style-Sheet extrem, weil es hebt sämtliche Struktur der Webseite auf. Vor allem das Schwierige ist, dass dieses Stylesheet macht, also das ist wohl auch ein getestetes Stylesheet, also für gewisse Benutzergruppen, macht um jedes Element quasi ein Blockelement. Also jedes Element wird zum Blockelement. Und das kann natürlich auf Dauer dann auch ein bisschen anstrengend sein, also für uns sein und so, weil man sich überhaupt nicht mehr richtig zurechtfindet. Ne? Weil zum Beispiel normale Inline-Elemente sind alle nur Blöcke. Aber
Oh ja,
ja,
ich
ich
sehe
fand
es
es halt,
gerade, meine
ne?
Herren.
Meine Herren, ne? Sieht
Ja,
gut aus.
ja.
Finde ich.
Es
Und
erinnert an alte C64-Spiele mit diesem braunen Hintergrund. Oh Mann, ja. Also beziehungsweise das ist jetzt, glaube ich, der Hintergrund der Seite. Aber ja.
ja. Aber
Ui, ja.
gut. Ich fand es halt als Sache interessant. Ich meine, wenn man tatsächlich länger damit spielen möchte, dann macht schon eher, ist es eher besser, dass man diese Erweiterung Stylish hat, weil die User-Style-Org-Sachen basieren offensichtlich auf so ein Format, was dann nur läuft über Stylish. Aber weil das hält das Ganze dann auch vor für alle Seiten und so, dann kann man dann mehr damit spielen. Nicht? Also man kann natürlich auch das jeweils da hinzufügen bei der Webdeveloper, aber ich denke, wenn man dauerhaft ein bisschen was machen möchte, dann bringt diese Zusatzerweiterung dann mehr. Ich fand es halt nur interessant, das ist eine Sache, die man einfach sich mal anschauen kann. Man kriegt ein bisschen anderen Blickwinkel. Ja. Tja, dann sind wir eigentlich, glaube ich, langsam durch, ne?
Ja, wir haben ja doch die Stunde vollgekriegt.
Ne? Das ist super, ne?
Sehr schön.
Hätte ich nicht gedacht.
Ja, habe ich am Anfang auch nicht gedacht, aber wie gesagt, wir sind ja auch zwei, dreimal abgewichen. Entschuldigt uns dafür. Nichtsdestotrotz erhaltet ihr, wie gesagt, selbstverständlich die Themenauflistung in den Shownotes und darin dann auch alle Links zu den Tools, von denen ich jetzt auch von einigen neuen gehört habe, zugegebenerweise, und auch zu eben diesen User-Style-Sheets zum Beispiel und zu den Artikeln, die Silvia am Anfang erwähnt habt. Hat und dann könnt ihr euch schauen, ob ihr entweder mit dieser Folge Technikwürze jetzt ein paar neue Tricks und Kniffe für die Developer-Toolbar gelernt habt oder vielleicht Spaß dran bekommen habt, eigene Kombinationen von Web-Developer-Toolbars zum Testen von Barrierefreiheit auszuprobieren oder ob ihr euch wieder ein paar mehr Firefox-Plugins reinknallt, auf das demnächst 2 GB Arbeitsspeicher vom Firefox belegt werden. Und wenn ihr selber noch ein paar Tipps dazu habt, dann wie immer gilt, schreibt uns einen Kommentar in der in den Shownotes einfach. Genau. Gut, Silvia, dann danke ich dir ganz herzlich dafür, dass du, wie mir entfallen war, die erste Sendung in diesem neuen Jahr mit mir zusammen gemacht hast. Schauen wir mal, ob wir wieder es schaffen, in den einwöchigen Rhythmus reinzukommen, nachdem wir jetzt eine etwas längere Weihnachtspause hatten. Danke für deine Insights und hoffentlich bis zur nächsten Sendung.
Ja, danke schön.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.